es gibt ja mehrere technologische Möglichkeiten. Du hast ja eine schon erwähnt, mit dem 4VG, also dass es da spezielle Maische raus und da spezielle Gärung auch gibt. Und wenn wir jetzt zurückkommen wollen auf den Vitus zum Beispiel, Done,
ja,
da ist es zum Beispiel so, dass da es auch verschiedene technologische Möglichkeiten gibt, dass man das halt verstärkt. Zum Beispiel ein hoher Alkoholgehalt ist auch etwas, was die Wahrnehmung eines estrigen Aromas, also einen Bananenaroma, nochmal verstärkt. Deswegen ist so viel an Isoamylacetat ist im Vitus gar nicht mehr drinnen. Es wird nur einfach stärker wahrgenommen, weil halt einfach mehr Alkohol da ist.
Ja. Ja.
Und was auch ein großes Thema ist, mit dem man das beeinflussen kann, ist natürlich der Hefestamm. Spielt natürlich eine große Rolle. Und der W68, also der ist ein Weinstephaner Weißbier-Hefestamm, den wir verwenden, der hat natürlich auch ein sehr starkes Esterbildungspotenzial. Also der bildet relativ viel aus. Und dann natürlich, wo du auch vorher gesagt hast, Hefestress, Stressparameter. Also da versucht man natürlich dann, das Weißbier nicht zu warm werden zu lassen, also gegenzukühlen in der Gärung und in der Lagerung natürlich. Also nie über 22, 23 Grad versucht man zu vermeiden, weil ab 24, 25 Grad kommen ja diese Stresskomponenten dann zu tragen. Und dass man keinen Druck auf den Tank gibt oder aufs Bier gibt. Klar, unter Druck gibt es dieses Ding, unter Druck entstehen Diamanten. So habe ich ja immer quasi mein Studium bestanden. Was nur noch 2 Tage bis zur Prüfung lernen. Also unter Stress kann man vielleicht ein Studium bestehen, aber kein gutes Weißbier brauchen. Also ist genau das Gegenteil. Ein Weißbier braucht eine entspannte Wohlfühlatmosphäre, ja, braucht eine Entspannungs-Wellness-Oase quasi in seinem Gärkeller. Und man sagt ja, offene Gärbottiche oder liegende, drucklose Gärbottiche oder Gärtanks, die keinen ja, Partialdruck auf die Hefezelle ausüben, durch zu große oder zu hohe Tanks sind da eigentlich ideal, um ein großes Esterbildungspotenzial auszuschöpfen.
Ich zitiere ja gerne mal unseren Braumeister Tobias, der da immer sagt, unter Stress arbeiten wir Menschen ja eigentlich auch nicht besser. Deswegen, also in jedem Interview, wo er sagt, den Brauprozess beschreibt, kommt dieser Spruch eigentlich immer und ich muss ihm da vollkommen zustimmen. Also ich meine, das Bier gibt dem einerseits recht natürlich und ich glaube, das kennt ja jeder von uns. Gut, im Studium gibt es die Situation, ja, wo es nicht rauskommst.
Also ganz ehrlich, ich war da wirklich ein ganz furchtbarer Student. Also jeder, der mich kennt und jeder, der das jetzt vielleicht von meinen Freunden und Kollegen und Kolleginnen hört, der wird sich denken, ja genau, so ist er, der Ebner.
Ja.
Aber es war wirklich so, also wenn ich nicht den nötigen Druck gehabt habe, mich endlich mal hinzusetzen, mal zu lernen. Und vor allem, was ganz schlimm war, das wird dich jetzt vielleicht als Lebensmittelchemiker auch sehr freuen. Also bei meinen Chemieprüfungen, das war immer furchtbar. Also vor allem, ich habe mir so schwer getan, weil das war ja für mich immer Wurstsalat, diese ganzen chemischen Formeln richtig aufzuzeichnen, ne? Sind sie cis und trans und dann auch noch richtig zu benennen und so weiter. Das war für mich immer Wortsalat. Ja? Und da habe ich mich halt, also ich habe keine einzige Chemieprüfung auf Anhieb bestanden. Das war wirklich so.
So, was haben wir jetzt gelernt aus den letzten 2 Minuten? Der Tissi ist kein Bier. Das nehmen wir jetzt einmal mit.
Das finde ich gut. Ich habe ja gerade darüber geredet, Tanks, Gärbottiche, Gärtanks. Es gibt ja auch da 2 Philosophien und 2 Verfahren, wie man Weißbier herstellt. Es gibt diese klassische und traditionelle Flaschengärung und Flaschenreifung. Und es gibt aber auch die eher modernere, sagen wir mal jetzt auf die gesamte Weißbier-Historie gesehen, modernere Variante einer Tankreifung und Tankherstellung. Also wo nach der Hauptgärung eine Reifung im Tank erfolgt und nicht in der Flasche. Und man hat früher gesagt, dass die Flaschen-Weißbiere mehr Aromatik ausbilden als jetzt im Tank produzierte Weißbiere. Dem hat sich vor allem auch der Professor Backe auch wissenschaftlich angenommen. Wie kann man vielleicht einen Tankprozess so gestalten, adaptieren oder den ganzen Brauprozess, dass man auch sehr fruchtige, sehr aromatische Tank-Weißbiere herstellen kann. Und jetzt an du als Sensoriker in dem Bereich, wie siehst du das? In einer Blindverkostung würdest du außerfinden können, ob ein Bier aus einer Flaschenreifung oder aus einer Tankreifung kommt? Oder,
Schwierig zu sagen tatsächlich. Generell, wie du schon gesagt hast, liefert die Flaschengärung eigentlich die aromatischeren Biere. Mittlerweile hast du aber irgendwie so viele technologische Parameter, um einfach auch die Esterbildung zu forcieren und das 4VG vielleicht ein bisschen zurückzuhalten oder auch zu forcieren natürlich, wenn man mag. Ich würde es mir in wenigen Fällen, denke ich, zutrauen, aber im Großteil ist es schwierig.
Man sagt ja, die Flaschengärung kann auch ein bisschen verschiedene Ergebnisse liefern von Zeit zu Zeit. Also das ist natürlich was, was mir oder was uns extrem wichtig ist, ja, hier in Weihenstephan, dass wir ja gleichbleibende Qualität liefern, egal wo man das Bier auf der Welt kriegt. Kann man dann schon sagen, dass eigentlich das Verfahren im Tank dann deutlich besser ist, wenn man darauf abzielt, oder?
Reproduzierbarer. Weil im Endeffekt in einem Tank können wir noch immer noch ein bisschen...
Kann man Einfluss nehmen
noch? Ja, kann man noch ein bisschen Einfluss nehmen aufs Produkt. Aber wie siehst du das?
Also ich sehe das ähnlich wie ihr. Ich denke, den Aufwand, den man betreiben muss, um eine Flaschengärung zu perfektionieren, ist Wahnsinn, ist unvergleichlich höher im Vergleich zur Tank.
Interessant, ja. Ja, also ich finde ja, beide Verfahren bieten wunderbare Biere. Also ich
definitiv.
Weißbiere aus der Flasche, wie auch aus einer Tankproduktion, die jede für sich einfach großartige Produkte sind. Ich finde es halt einfach nur interessant, weil es natürlich auch ein bisschen ein Thema ist, was wir auch wir jetzt hier in der Brauerei gerade ein bisschen haben, weil wir ja vor einem Jahr ungefähr das neue Helle eingeführt haben, sogar ein bisschen länger jetzt schon her. Und das ist ja das erste Bier, das wir mit Infusionsverfahren hier bei uns in der Brauerei gemacht haben. Und unser Originalhell halt mit Dekoktion ist. Und das ist auch so ein bisschen eine Philosophiefrage, ähnlich wie vielleicht Flaschengärung und Tank oder Flaschenreifung und Tankreifung. So diese Philosophie, wie baut das Bier aus? Und ich habe einige jetzt auch Blindverkostungen, so Dreieckstests hier in der Brauerei gemacht, mit verschiedensten Leuten, mit unserer Technik, mit unserem Sales, wo wir außerfinden wollten, kann man das schmecken? Ne? Also ist das Infusion, Dekoktion, kann man das blind außerfinden? Und das war nicht so einfach auch. Also wir hatten einige Dinge, wo wir gesagt haben, ja, in einem Dreieckstest, das ist wahrscheinlich die Infusion, das ist die Dekoktion oder so. Aber manchmal ist es auch wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Ja? Und ich glaube, da ist es ähnlich so auch mit dem, wir haben auch ein paar Blindverkostungen gemacht mit dem Thema, wir haben flaschenvergorene Weißbiere gehabt, wir haben tankvergorene Weißbiere gehabt. Es war ähnlich schwierig, beziehungsweise kaum zu sagen. Man braucht ja schon wahnsinnig viel Erfahrung und viel sehr feine Zunge, sehr feine sensorische Skills. Aber das würde jetzt wieder zu weit führen. Du kommst eh noch einmal in der nächsten Staffel und da reden wir über untergärige Biere. Da können wir vielleicht das Thema Infusion, Dekoktion noch mal ein bisschen genauer uns anschauen.
Ja. Finden wir die Kurve zurück zu den Weißbieren? Dann schließe ich einfach direkt an. Wir haben ja gerade geredet über die verschiedenen Geschmäcke, ob man es rausschmecken kann, Flaschengärung und Tankgärung. Wenn man generell auf die Geschmäcker geht, wir haben jetzt viel geredet über die Ester, die für die Banane sorgen, über das Phenol, das für die Nelke sorgt. Das sind ja so diese zwei Grundgeschmäcker, nenne ich es jetzt mal, die man auch als Laie großartig rausschmeckt. Es gibt aber immer wieder Leute, die sagen, ja, jetzt habe ich ein bisschen Erdbeere rausgeschmeckt oder eine andere Frucht oder wie auch immer. Bildet man sich das ein? Oder sind das tatsächlich Geschmäcker, die man auch rausschmecken kann?
Also es gibt natürlich Weißbiere. Es gibt natürlich auch Weißbiere, die eine andere Fruchtnote oder andere Fruchtnoten, liefern in dem Sinn. Es hat oft den Hintergrund, dass zur Nachgärung keine obergärige Hefe, sondern eine untergärige Hefe noch verwendet wird. Und die hat ein höheres Potenzial für andere Ester, das sind dann sogenannte Ethylester, wie wir schon gesagt haben. Ethylbutanat und Hexanoat wären da zwei Fachbegriffe. Und die riechen nach klassisch Red Bull, Ananas, Erdbeere. Mhm. Und in dieser Weißbiermatrix, also in dieser Geruchsstoffmischung, da kommt dann tatsächlich eben auf die Erdbeere oder der Apfel raus.
Okay.
Das gibt es natürlich auch.
Also man bildet sich es nicht nur ein.
Das ist tatsächlich so.
Ja.
Also da ist ja das Weißbier wahnsinnig
vielseitig.
Vielseitig, ja. Also du kannst ja wirklich so viel Aromen reinpacken. Ja. Also für jemanden, der komplexes Bier mag, das aber trotzdem süffig ist, ist eigentlich das bayerische Weißbier ja ein Traum.
Absolut. Ja. Vor allem, weil es im Vergleich zu den untergärigen auch rein aromatisch, wie gesagt, etwa doppelt so viel Menge an Aromastoffen drin hat. Und deswegen ist es gerade so aromatisch und so vielseitig.
Mhm. Und wenn man über diese Geschmäcker redet, dann, ich weiß nicht, dass dir das Thema sehr am Herzen liegt, das ist das Thema Alterung. Weil gerade da der Geschmack sich natürlich auch nochmal verändern kann, oder?
Eben, genau. Ist ja Thema deiner Promotion. Zwar deine Promotion beschäftigt sich mehr mit untergärige helle Biere, aber prinzipiell Bieralterung ist bei jedem Bier ein Thema. Ja, außer bei ganz, ganz wenigen Bierstilen, die wirklich mit dem Alter vielleicht besser werden. Also so ein dunkler, untergäriger, super starker Doppelbock oder ein Russian Imperial Stout, das kann man durchaus bei den richtigen Konditionen gern mal ein paar Jahre im Keller liegen lassen und das altert eher im positiven Sinne dort vor sich hin wie ein guter Rotwein.
Gott, das sind dann aber Biere, wo, bis man den Namen ausgesprochen hat, das schon gealtert ist. Also das ist.
Das stimmt auch wieder. Aber kann auch was Tolles haben. Jetzt ist es Thema Weißbier, Weißbieralterung. Wie baut sich das da aus? Also wie sehr ist das da Thema?
Also grundsätzlich gibt es ja mehrere Alterungsmechanismen. Das heißt einerseits oxidativ mit Sauerstoff oder nicht oxidativ ohne Sauerstoff. Und Weißbier hat den großen Vorteil, dass die Aromatik, die dahinter ist, die entstehenden Aromakomponenten in der Alterung eher noch maskieren kann, also verschleiern kann. Und deswegen tritt bei diesem Bierstil die Alterung nicht so stark hervor in den meisten Fällen. Bei untergärigen Bieren spricht man von Brotig, Sherry, süßlichen Eindrücken, auch der Pappdeckel, den kennt man natürlich. Das ist beim Weißbier selbst eben aufgrund dieser Aromatik, die von Grund aus drin ist, eigentlich nicht so stark. Und da geht es, wenn ein Weißbier altert, eher in die Buttermilchrichtung. Also das ist auch was Süßliches und das ist rein hedonisch, weniger unangenehm in dem Sinn, wie jetzt eine feuchte Pappe zu trinken.
Mhm. Das heißt, man muss natürlich dazu sagen, dass wir teilweise weite Wege haben, was unseren Export betrifft.
Das stimmt schon, ja.
Und da ist das natürlich immer ein Thema, weil wenn einmal ein Bier irgendwie 3 Monate unterwegs ist, was durchaus vorkommen kann, also wenn man Märkte, die ein bisschen weiter weg sind, dann ist das für uns ein ganz, ganz ein wichtiges Thema. Und je stabiler der Geschmack dann bleibt und je besser dieser Alterungsgeschmack vielleicht auch überdeckt wird, umso wertvoller ist es dann für uns, dass dieses Weißbier, das in, sagen wir mal, Australien verkauft wird, auch nach einer Zeit noch so schmeckt, wie wenn man es hier trinken würde, nach einem Monat oder zwei.
Genau. Also prinzipiell haben wir ja 12 Monate auf die Flasche.
Genau.
Mindesthaltbarkeiten, das ist auch gerechtfertigt. Aber ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass eigentlich man die Alterung oder wenn das Bier schon einmal, weiß nicht, mehrere Monate alt ist, man eigentlich kaum merkt beim Weißbier. Das ist beim untergärigen Bier, kann das eher zu Tage treten. Finde ich auch, weil man hat einfach wirklich diese spritzig, cremig, fruchtige Komponente einfach noch immer da war. Und das macht ja eigentlich diese Hauptaspekte beim Weißbier aus. Also ich glaube, deswegen fällt es halt wirklich nicht auf, weil wenn man das Weißbier trinkt, dann freut man sich auf Spritziges, auf dieses weiche, cremige Mundgefühl und halt vielleicht auf die Banane, auf die Frucht, da denkt man sich, nett. Und dann trinkt man das und dann ist das alles da. Und dann kommt man gar nicht auf den Gedanken, könnte da noch irgendwie eine Alterungskomponente drin sein. Sie fällt halt einfach praktisch nicht auf, falls sie da sein sollte. Also es ist wirklich ein schönes Überdecken des Ganzen. Ja.
Absolut.
Ja. Na, das macht es, glaube ich, ist einer der Hintergründe, warum der Export von Weißbier auch dahingehend relativ erfolgreich auch ist im Vergleich zu anderen Bierstilen.
Jetzt haben wir ja schon gesagt, wenn wir schon beim Thema Export sind und in der Welt umherreisen quasi in unserem Podcast. Magst du uns vielleicht mal sagen, es gibt ja nicht nur dieses klassische, wie wir es mir haben, dieses bayerische Hefeweißbier. Es gibt
was
ja
das einzig wahre ist natürlich.
Selbstverständlich. Mein Stefan Hefeweißbier, Kristallweißbier, Alkoholfreies Weißbier, Leitzen. Also deswegen, was gibt es denn für unsere Hörer, was gibt es denn noch alles für Weißbierstile, die man.
Oder sagen wir mal obergärige Biere,
ja, die
mit Weizen gemacht werden.
Genau.
Da braucht man gar nicht weit wegschauen von Deutschland. Belgien ist da natürlich ein ganz großes Land, obwohl es so klein ist, sagen wir mal. Da gibt es die Witbiere zum Beispiel. Das sind Geschichten, die werden mit Koriander und Orangenblüten aromatisiert noch. Auch sehr interessante Biere. Zum Beispiel, was fällt euch noch ein?
Das fällt mir, also ich bin kein Brauer, keine Ahnung.
Deswegen hast du gefragt, deswegen.
Ja, aber sicher, die Witz sind sicher die
Witz.
Ja, USA gibt es auch so inspiriert von belgischen Witbieren, so Allagash White. Ja, das ist, glaube ich, so ein Hybrid aus bayerischem Weißbier und Witbier so in die Richtung. Ja, also vor allem in der Kraftbier-Szene hat sich da ja einiges getan, wenn es um solche Stile geht. Ja. Aber vergleichbar von der Tradition her ist wahrscheinlich das Witt mit dem Weißbier am ehesten, oder?
Das sehe ich schon so. Jeder, der es noch nicht probiert hat, ich denke, das ja, die sensorische Erlebnis dabei, das ist schon was Besonderes. Und gerade die Aromatik ist eben grundsätzlich nochmal anders. Gerade durch die ja, nicht Reinheitsgebot konformen Zutaten. Ich denke, das sollte sich jeder mal anschauen.
Immer mal probieren, ja.
Macht sie da mal ein Crossover?
Vielleicht, ja.
Ist keine blöde Idee.
Ja, vielleicht mal in der Forschungsbrauerei da ein bisschen um. Werden wir mal Neuko oder Christoph fragen.
Aber fragen wir dann das nächste Mal, ob wir mal demnächst an einem Freitagnachmittag von 15 bis 23 Uhr Zeit hat, dann probieren wir uns einmal durch. Letzte Frage. Als Sensoriker hast du mit Sicherheit eine Affinität zum Food Pairing. Wir haben schon mal gesagt, auch in einer
unserer Lebensmittelchemiker, der mit schwierigen Worten umgehen
kann. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie siehst du die ganze Geschichte? Wir haben uns ja schon mal auch in einer Podcast-Episode in der ersten Staffel mit der Weißwurst auseinandergesetzt, als das klassische Food Pairing zum Hefeweißbier dazu. Erstens, gehst du da mit? Siehst du das bei mir? Oder zweitens, was kannst du jetzt nur dazu empfehlen, was du sagen lässt, das passt perfekt zu einem Weißbier?
Also grundsätzlich gehe ich natürlich mit.
Jetzt kannst du ja gar nichts anderes sagen.
Alles andere wäre Frevel wahrscheinlich.
Alles andere würde deiner bayerischen Herkunft ja ziemlich im Weg stehen, gell?
Genau, absolut. Wie gesagt, grundsätzlich gehe ich da mit. Im Food Pairing selbst hast du eigentlich immer so, dass du Gleiches mit Gleichem verstärkst und hast ein paar Kombinationen, die gar nicht gehen. Aber das grundsätzlich kann man zu einem Weißbier aber alles essen, was einem schmeckt. Das ist so meine Philosophie dabei. Fisch bietet sich an, weil es eben relativ leicht ist. Und ja, generell eher fruchtige Speisen, Salate, sowas. Ich denke, das passt am besten.
Ja, ich bin da vor allem beim Asiatischen daheim. Also sowas wie so ein fruchtiges Thai-Curry. Also Thai-Küche passt super gut, vor allem auch, wenn es einmal ein bisschen schärfer ist. Mhm. Weil ich finde halt einfach, dass die Cremigkeit, also dieses weiche Mundgefühl, das neutralisiert so ein bisschen die Schärfe. Ja, deswegen macht man ja oft einmal so beim Kokosmilch-Curry das auch ganz gerne mal scharf, weil sich das ein bisschen, sage ich mal, ausgleicht und balanciert. Und ich finde, da passt halt einfach ein Weißbier wunderbar dazu. Also vor allem so ein estriges Weißbier ist echt eine Offenbarung so, zu einem, sage ich mal, südostasiatischen, fruchtig scharfen Gericht.
Wer es testen will, da können wir jetzt kurz eine kleine Gastro-Empfehlung mit einbauen. Wir haben in Freising seit 2 Jahren sind wir Partner mit dem Bamboo Kitchen am Isar Hotel draußen in Freising. Also wer da mal zufällig vorbeikommt, da kann man es dann quasi live und in Farbe testen. Das scharfe Curry und ein gutes Wein Stefan Weißbier dazu.
Das ist ja mal ein schönes Schlusswort.
Super.
Gleich mal noch mit einer Gastro-Empfehlung abschließen. Aber Flo, vielen herzlichen Dank,
vielen
dass
Dank.
Du gekommen bist.
Hat uns sehr gefreut.
Wie gesagt, dritte Staffel.
Bist wieder dabei. Wir lassen dich nicht los. Also ob du magst oder nicht. Aber
passt.
Super.
Danke fürs Zuhören.
Vielen, vielen Dank. Bis bald. Macht's es gut und bis zur nächsten Episode. Okay,
Servus. Ciao.